HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
I will strengthen all friendships.
Ich werde alte Freundschaften stärken und neue Partner suchen. Partner, die uns helfen und nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen.
Who take and take and take.
And as you know, the trip will begin in Saudi Arabia. It's a historic trip.
I confirm on behalf of my brothers, the attending leaders.
Ich versichere im Namen meiner Brüder, dass wir jeden verfolgen und anklagen, der Terrorismus in jeglicher Form finanziert.
Terrorism in any shape or form and bring him to justice.
Er twittert und alles wird friedlich. Das ist alles, was Donald Trump macht. Er twittert.
Wir müssen sicherstellen, dass die Militärhilfe für Saudi-Arabien von 100 Milliarden Dollar nicht Israels Vorsprung gefährdet.
Er soll sich an die Reden halten, sich an die Pläne für die Treffen halten und nicht improvisieren. Das ist das Risiko.
Grandstanding. A lot of photo opportunities.
Effekthascherei, Pressefotos und nichts Greifbares. Trump versucht, seine Krise daheim in den USA zu überdecken mit Fortschritten in einem weltweit bekannten Konflikt.
Es sind viele tausend Meilen durch höchst unterschiedliche Welten. Von Saudi-Arabien nach Israel, dann weiter in den Vatikan, nach Brüssel und nach Taormina auf Sizilien. Donald Trump reist. Mit Ehefrau, Tochter, Schwiegersohn, Außenminister und mit denen sind auch viele, viele Koffer unterwegs. Einen von ihnen hat der amerikanische Präsident in der saudischen Hauptstadt stehen lassen. Einen Koffer voll mit Blaupausen wunderschöner neuer amerikanischer Waffensysteme im Wert von über 100 Milliarden Dollar. Das hat die Saudis irre gefreut. Andere allerdings weniger. In Israel, wo Trump bis heute Nachmittag war, grübeln Militärfachleute, was die Saudis wohl mit all den schönen neuen Waffen machen werden. Das weiß man natürlich noch nicht, aber man kann realistische Vermutungen anstellen. Und die sehen nicht gut aus für die Region rund um den Persischen Golf. Donald Trump ficht das naturgemäß nicht an. Im Koffer sind die Unterlagen für einen gewaltigen Rüstungsdeal. Denn das ist es, was den amerikanischen Präsidenten vor allem interessiert. Deals und eine gute Presse dazu. Die kriegt er hier und jetzt den HR2 der Tag aber nicht. Denn die Aufrüstung Saudi-Arabiens verschärft die ohnehin verwickelten Konflikte im Nahen Osten. Es ist zudem ein Reset der alten amerikanischen Politik der Kumpanei mit den fundamentalistischen Hütern der heiligen Stätten in Mekka und Medina. Die mindestens so sehr Terror unterstützen wie die Gegenspieler der Saudis im Iran. Rüstungsdealer Trump, ein Präsident auf Mission, so heißt diese Sendung und wir beginnen in Israel. Dort war Trump bis heute Nachmittag, er war an der Klagemauer, er war zu Hause auf dem Sofa des israelischen Ministerpräsidenten, in der Gedenkstätte Yad Vashem, im Israel-Museum und, ach ja, zwischendurch auch mal kurz in Bethlehem bei Palästinenserpräsident Abbas. Das fasst jetzt mal Tim Aßmann zusammen.
Wie will Donald Trump den verworrenen und seit fast 7 Jahrzehnten andauernden israelisch-palästinensischen Konflikt lösen? Darauf erhofften sich die Zuhörer im Jerusalemer Israel-Museum Antworten, die sie aber nicht bekommen sollten. Die nur 20-minütige Rede von Donald Trump war vor allem eines, eine Solidaritätsadresse an Israel. Den meisten Applaus bekam der US-Präsident, als er den harten Kerl gab. Der IS greift jüdische Gemeinden und Synagogen an und der Iran droht mit der Vernichtung Israels, sagte Trump und ergänzte, nicht mit mir.
ISIS targets Jewish neighborhoods, synagogues and Iran's leaders routinely call for Israel's destruction. Not with Donald J. Trump.
Seine Regierung werde nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitze und immer an der Seite Israels stehen, betonte Trump und sprach von einer Botschaft der Hoffnung, die von Israel ausgehe. Er hob auch den Anspruch des jüdischen Volkes auf das Heilige Land hervor, vermied aber Jerusalem als Hauptstadt Israels zu bezeichnen, sondern sprach von einer heiligen Stadt. Als pro-israelische und in Teilen pro-zionistische Rede bezeichneten Kommentatoren im israelischen Fernsehen die Worte Trumps, der ansonsten erneut seine Vision von einem umfassenden Frieden im Nahen und Mittleren Osten beschrieb.
Conflict cannot continue forever.
Konflikte können nicht ewig dauern. Die einzige Frage wird sein, wann Nationen genug davon haben, genug vom Blutvergießen und Töten. Am Morgen hatte Trump Palästinenserpräsident Abbas in Bethlehem getroffen. Dieser wiederholte die Forderung nach einem eigenen palästinensischen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Letzteres will Israel auf keinen Fall akzeptieren. Trotz dieser unübersehbaren Differenzen, erklärte Donald Trump in seiner Rede, Abbas sei bereit zu einer Einigung und Israels Premier Netanyahu, den Trump einen Freund nannte, sei es auch.
He loves people. He especially loves the Israeli people.
Er liebt Menschen, besonders die israelischen. Benjamin Netanyahu will Frieden, aber der wird nicht einfach zu erreichen sein, wir wissen das. Beide Seiten stehen vor schweren Entscheidungen, aber mit Entschlossenheit, Kompromissen und dem Glauben daran, dass Frieden machbar ist, können Israelis und Palästinenser sich einigen.
Israelis and Palestinians can make a deal.
Dass das Misstrauen zwischen beiden Seiten aber groß ist, zeigte eine Äußerung Netanyahus vor der Trump-Rede. Wie der US-Präsident verurteilte auch Netanyahu den Terroranschlag von Manchester. Auch Palästinenser-Präsident Abbas habe die Tat verurteilt, erklärte Netanyahu und ergänzte, wäre der Attentäter Palästinenser und wären die Opfer israelische Kinder, hätte seine Familie ein Stipendium von der palästinensischen Autonomiebehörde bekommen.
From the Palestinian Authority.
Da war sie, die tiefe Kluft, die Israelis und Palästinenser trennt. Wie sie überbrückt werden kann, hat Donald Trump nicht erklärt. Auch nicht, wie die vielen Streitpunkte zwischen beiden Seiten, zum Beispiel der israelische Siedlungsbau und der Status Jerusalems, gelöst werden können. Udi Segal, politischer Kommentator im israelischen Fernsehsender Kanal 2, zog ein ernüchterndes Fazit der Trump-Rede.
Ja.
Beim Thema Frieden war die Rede eine Art Beitrag für einen Schönheitswettbewerb, an dem Trump teilnimmt und aus dem der amerikanische Präsident als Schönheitskönigin rausgeht, die sich einen Weltfrieden wünscht. Es war vielmehr eine Vision als ein Programm, das er vorstellte. Kurz nach der Rede flog der US-Präsident ab. Die Bilanz seiner Israel-Reise ist politisch eher bescheiden. Er konnte keine neuen Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern verkünden. Was von Trumps Besuch bleibt, sind vor allem die Bilder vom US-Präsidenten an der Klagemauer.
Es hatte etwas von einem Überbietungswettbewerb an Pomp und Zuwendung. Erst in Riad, dann in Tel Aviv. Beide Länder buhlten sichtbar um die Gunst des Gasts aus Washington. Die Saudis mit Erfolg. Sie bekommen Waffen und politische Aufwertung. Aber was hatte Trump für Israel im Gepäck? Gil Yaron, Korrespondent der Welt in Tel Aviv. Was kann der israelische Regierungschef seinem heimischen Publikum, wenn er seriös sein will, heute als Erfolg verkaufen?
Ich glaube, es hängt davon ab, von welchem Publikum wir sprechen. Aber seiner eigenen Wählerschaft kann er erstmal sagen, es gibt keinen amerikanischen Druck mehr, dass wir mit einem völligen Siedlungsbaustopp verhängen, sondern es gibt ein Einvernehmen mit den USA, wo und in welchem Ausmaß wir die Siedlung weiter ausbauen können. Das ist ein großer Unterschied zu was vorher mit Obama war. Aber das Zweite, was strategisch wichtig ist, ist, dass Netanyahu sagen kann, endlich sieht Amerika genau wie wir die Gefahr aus dem Iran. Und wir haben Amerika wieder an unserer Seite, wenn es darum geht, die Gefahr, die vom Iran und den iranischen Verbündetenregionen, sprich Syrien, Hezbollah und andere Organisationen ausgeht. Da haben wir Amerika jetzt endlich an unserer Seite und sie bekämpfen wieder mit uns gemeinsam diese Gefahr, die für uns eine existenzielle Bedrohung ist. Und das Dritte, und das ist etwas, was Netanyahu schon lange versucht, an die Israelis zu verkaufen, aber jetzt hat er auch endlich den amerikanischen Präsidenten an der Seite und mit an Bord ist, dass er dieses Bündnis versucht zu verkaufen zwischen Israel und der sunnitisch-arabischen Welt. Er sagt, es gibt eine große Interessensgemeinschaft und unter der Ägis, unter der Schirmherrschaft einer sunnitischen arabischen Initiative können wir besser zu Frieden mit den Palästinensern finden.
Sollte es diese Verbündigung, kann man sagen, zwischen den sunnitischen Arabern und Israel tatsächlich geben, dann müssten doch auch die amerikanischen Waffenverkäufe an Saudi-Arabien glatt durchgehen in der heimischen Presse.
Ich glaube, es gibt natürlich Kritik, es gibt ein wenig Angst an diesem Waffendeal, aber erstens müssen wir uns an Folgendes erinnern. Trump verkauft zwar für etwa 110 Milliarden Dollar in 10 Jahren Waffen an die Saudis, aber Barack Obama hat in den letzten 8 Jahren für mehr als 115 Milliarden Dollar Waffen an die Saudis verkauft. Und das ging ja bei den Israelis auch durch. So geht es den Israelis weniger um den Umfang des Deals als um den genauen Inhalt. Was für Waffen verkauft Donald Trump an die Saudis? Denn der bloße Umfang bedroht die Israelis nicht. Geht es um Waffen, um einfache Schusswaffen, um gepanzerte Fahrzeuge, um Munition, um Gewehre? Nun, das wird Israels Existenz nicht bedrohen. Erhalten die Saudis aber die fortschrittlichsten amerikanischen Waffen, wie zum Beispiel Tarnkappenbomber vom Typ F-35 oder Raketenabwehrsysteme, die auch israelische Flugzeuge bedrohen könnten, dann hätten die Israelis damit ein Problem und würden dagegen versuchen anzugehen. Aber im Augenblick ist dann nicht ganz klar, was genau im Deal drinsteht. Und so ist die Kritik aus Israel im Augenblick noch verhalten.
Mit dabei auf dieser Tour ist Jared Kushner, oder der Schwiegersohn des Präsidenten. Er hat die auf früheren Reisen amerikanischer Präsidenten in den Nahen Osten stets mitgereisten Spezialisten für die Region ersetzt. Also Leute, die sämtliche Details früherer Friedensverhandlungen auswendig hersagen konnten. Was für eine Rolle hat denn Kushner während dieses Besuchs gespielt?
Eine ganz, ganz stille Beobachterrolle, so wie er sie überhaupt in den letzten Monaten seit dem Amtsantritt Donald Trumps spielt. Er ist noch eine sehr enigmatische Figur. Keiner weiß wirklich, was er vorhat, was sein Plan ist. Und Menschen, die sich mit ihm getroffen haben, haben gesagt, was Jared Kushner in erster Linie macht, ist viele Fragen stellen und zuhören. Und was er denkt und was er vorhat, das kann uns im Augenblick noch kein Mensch sagen. Viel aktiver ist da Jason Greenblatt, ein anderer Berater Trumps, der durch die Region fährt. Und was man von dieser Seite eher hört, vom State Department, was da kommt, das sind ziemlich konkrete Forderungen von den Israelis, was sie im Augenblick den Palästinensern liefern sollen, nämlich keine diplomatischen Zugeständnisse, keinen Siedlungsbaustopp, wie Obama ihn forderte, sondern handfeste Vorteile im Alltagsleben der Palästinenser, das heißt weniger Checkpoints und mehr wirtschaftliche Initiativen, damit es den Palästinensern materiell besser geht. Das ist, was Trump möchte und das ist, was Israel zum Teil angefangen hat zu liefern und die Regierung verspricht, da ist noch mehr in der Pipeline.
Dann war das also doch nicht nur ein Pflichtprogramm, das Trump Präsident Abbas in Bethlehem getroffen hat, sondern da sind Konkretionen drin?
Ja, so wenn man das hört, was von den Amerikanern kommt und wie die Israelis darauf reagieren. Ich glaube, was an Trump besonders ist, er ist zum einen sehr, sehr pro-israelisch. Die Israelis, also viele in Israel sind überzeugt, dass jetzt jemand im Weißen Haus sitzt, der wirklich auf ihrer Seite ist. Aber zur anderen, so sagte ein israelischer Beobachter mir vor ein paar Tagen, aber nur halb zum Witz, sagte, Benjamin Netanyahu hat im Prinzip auf dieser Welt nur vor zwei Personen Angst. Vor Sarah Netanyahu, seiner Ehefrau, und vor Donald Trump. Und diesen Respekt, den israelische Politiker vor Donald Trump haben, eben weil er so launenhaft ist, weil er so unberechenbar ist und möchte man ihn nicht verärgern, ganz anders als Obama, wo man sich herausnehmen konnte, im Prinzip zu tun, was man wollte. Bei Trump ist man sehr vorsichtig, man möchte ihn nicht verärgern und so kann Trump an Israel Forderungen stellen und auch die beantwortet sehen, wovon Obama eigentlich nur hätte träumen können.
Dann ging es vor allem darum, zu demonstrieren zwischen uns, also Israel und die USA, passt wieder, anders als unter Barack Obama, kein Blatt?
Ja, ich glaube, das ist eine seiner Absichten, wie Trump es relativ klar gemacht hat. Er hat gesagt, Amerika steht zu seinen Verbündeten und kämpft gegen seine Feinde. Und das wurde nicht nur in Israel sehr positiv aufgenommen, sondern von allen sunnitisch-arabischen Staaten, die mit Amerika verbündet sind. Denn unter Barack Obama war ja das alles gar nicht klar. Barack Obama, so aus arabischer Sicht, hatte Hosni Mubarak fallen lassen, hat die Saudis in Gefahr gebracht, hat in Bahrain riskiert, dass dort eine Revolution stattfindet. Und so sagten die Leute im Nahen Osten, wir können uns auf Amerika nicht verlassen. Und eines der wichtigsten Punkte von Benjamin Netanyahus Rede gestern war, Herr Trump, willkommen zurück im Nahen Osten. Wir begrüßen es, dass es wieder eine amerikanische Führerschaft in der Region ist, gibt. Dieses Machtvakuum, das Barack Obama hier hinterlassen hat, das wurde, so wurde ja aufgefasst, vom Iran und von Russland gefüllt. Und das mochten weder die Araber noch Israel. Trump verspricht, dieses Machtvakuum wieder mit amerikanischer Macht zu füllen. Und das ist im Interesse von vielen Staaten.
Einschätzung von Gil Yaron, dem Korrespondenten der Tageszeitung Die Welt in Tel Aviv. Besten Dank. Und wir blättern jetzt in einer Lektüre, die der amerikanische Präsident sicher nicht im Gepäck hat. Der Mann liest ja sowieso nicht gern. Und deswegen weiß er auch nichts von Inspektor Nasir. Nasir soll im saudischen Mekka den Mord an einer Toten aufklären. Sie liegt nackt und mit entstellten Gesicht in einer Gasse. Die Frau liegt da und das ist unerhört in der heiligen Stadt, wo überhaupt keine unverschleiert auf die Straße gehen kann. Als Nasir die Ermittlungen beginnt, erinnert er sich aber plötzlich an eine verstörende Begebenheit in seiner eigenen Vergangenheit.
In seinem Büro roch es plötzlich nach dem Blut der Vergangenheit. Es war derselbe Geruch, der vom Körper seiner ins Leichentuch gehüllten Schwester aufgestiegen war, einem weißen Bündel, an dem sich nur noch die Brüste abzeichneten und sich in sein Gedächtnis eingruben. Damals war er 5 Jahre alt gewesen. Alle Erinnerung an die einzelnen Szenen jenes Tages ist verschwunden. Geblieben ist nur der Geruch von Hitze und drohender Gefahr. Genauso tief in seine Erinnerung eingegraben wie jene Wölbungen, zwei dunkle Kreise von 6 Zoll Durchmesser, die durch die staubige Straße im Märtyrerviertel von Taif schweben. Glotzende Männeraugen hecheln dem nackten Körper den dunklen Brustwarzen hinterher. Und der Zorn seines Vaters, der ihr nachrennt, sich im Laufen den Umhang herunterreißt und ihn der nackten Fatima überwirft, der sie völlig außer sich packt, einwickelt und nach Hause schleppt. Dort stößt er sie durch die Tür, reißt ihr den Umhang ab und wirft ihn angeekelt beiseite. Fatima erhebt sich mühsam vom Boden, die Hand des Vaters greift nach dem nächstbesten Gegenstand, einer Kaffeekanne. Ein dumpfer Schlag ist zu hören und niemals wird Nassir diesen Anblick vergessen. Der Schnabel der Kanne bohrt sich in den Kopf seiner Schwester. Das rote Blut fließt ihr über Gesicht und Hals herab.
Inspektor Nassir ermittelt in dem Roman »Das Halsband der Toten«, geschrieben von der saudischen Schriftstellerin Raja Alem. Die deutsche Übersetzung ist im Unionsverlag erschienen und die erlaubt einen Einblick in eine Welt, über die wir wenig wissen. Was wir aber wissen, ist die Tatsache, dass Saudi-Arabien zurück auf der amerikanischen Agenda ist. Der Rüstungsdealer Trump hat das gerade bei seinem Besuch in Riad unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Und er tat dies natürlich auch mit Blick auf den Iran. Dort wurde gerade ein neuer Präsident gewählt, der sein Land gerne für den Westen aufschließen würde. Aber kann er das noch, nachdem die Saudis wieder der Liebling in Washington sind und die Bösen ausschließlich im Iran sitzen? Einschätzungen unseres Korrespondenten Reinhard Baumgarten.
Was haben Donald Trump und Irans Revolutionsführer Ali Khamenei gemeinsam? Keiner von beiden hat Hassan Rouhani zu seinem Wahlsieg vom vergangenen Freitag gratuliert. Dem US-Präsidenten ist der Ausgang der iranischen Präsidentenwahl ziemlich egal. Irans starker Mann hingegen muss den Wahlausgang als Niederlage empfinden. Über 57% der Wähler haben sich für den moderaten Reformer Hassan Rouhani entschieden und damit gegen den erzkonservativen Ebrahim Raisi. Der 56-jährige Hardliner Raisi war Khameneis Hoffnung. Raisi will keine Öffnung Irans, keinen Dialog mit dem Westen, nicht mehr Freiheit und nicht mehr Bürgerrechte für die knapp 80 Millionen Iranerinnen und Iraner. Raisi will die Abschottung Irans. Trump will die Isolation Irans. Die Hardliner Irans können mit dem Auftritt Donald Trumps in Riad zufrieden sein. Ihre Weltsicht wird durch dessen Rede bestätigt. Trump hat in Gegenwart arabischer Autokraten und Diktatoren den Bush gegeben. Präsident George Walker Bush verortete Anfang 2002 den Iran zusammen mit dem Irak und Nordkorea auf der sogenannten Achse des Bösen. Irans damaliger Reformpräsident Mohammad Khatami hatte Washington zuvor Zusammenarbeit im Kampf gegen Al-Qaida und die Taliban angeboten. Bushs rhetorische Feindseligkeit war wie ein Tritt in Khatamis Kniekehlen. Irans Hardliner bekamen wieder Oberwasser. 2005 wurde mit Mahmoud Ahmadinejad, ein Hardliner und Holocaustleugner, Irans Präsident, der in 8 Jahren Amtszeit Iran international isolierte, das Land wirtschaftlich ruinierte und viele Schlüsselpositionen im Land mit rückwärtsgewandten isolationistischen Kräften besetzte. Genau das soll sich im Iran wiederholen. Hassan Rouhani soll scheitern. Das wünschen sich die Hardliner in Teheran und in Washington. Hardliner brauchen aufgrund ihres eingeschränkten intellektuellen Horizonts Feindbilder. Für die iranischen Hardliner ist es der Westen und hier vor allem Amerika. Für Trump und seine Leute ist es die Islamische Republik Iran. Schwarz-Weiß-Denken ist Trumpf. Schwarz-Weiß-Denken ist Trump.
Saudi-Arabien und Iran, das ist eine bitterfeindselige Beziehung. Und Donald Trump hat sich bei seinem Besuch in Riad für eine Seite entschieden. Er schlägt sich auf die Seite der Saudis. Wilfried Buchta, Buchautor und Islamwissenschaftler. Was bedeutet das für den gerade erst gewählten iranischen Präsidenten? Öffnung nach Westen wird da ja wohl schwieriger.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die Öffnung nach Westen wird tatsächlich jetzt sehr viel schwieriger, denn Trump hat den Gegnern Rouhanis in der iranischen Machtelite Argumente geliefert. Argumente dafür, die Isolation gegenüber dem Westen beizubehalten und sich nicht dem Westen gegenüber zu öffnen. Also insofern sind da jetzt weitere Stolpersteine Rouhani in den Weg gelegt worden. Und diese einseitige Parteinahme für Saudi-Arabien macht die ganze Region insgesamt jetzt auch instabiler anstatt stabiler. Denn sie könnte ein Wettrüsten zwischen Iran und Saudi-Arabien, den beiden nach Hegemonie strebenden Mächten im Nahen Osten, befördern. Insofern bin ich da jetzt etwas pessimistischer geworden nach diesem Besuch Trumps in Saudi-Arabien.
Nun sind US-Waffenverkäufe in der Region ja nichts Ungewöhnliches. Saudi-Arabien wird wieder einmal davon profitieren, Israel tut es auch, Ägypten, die Golfstaaten, Jordanien, nur der Iran nicht. Versuchen wir das mal mit persischen Augen zu sehen. Einkreisung ist das Erste, was dazu einfällt. Was noch?
Ja, es bestätigt die Weltsicht der iranischen Hardliner, die auf Abschottung gegenüber dem Westen bauen, die dem Westen zutiefst misstrauen, die Feindschaft und gegen den Westen propagieren und die sich jetzt bestätigt sehen und Gegenmaßnahmen ergreifen müssen gegen diese Einkreisung, und das heißt Aufrüstung nach innen, Abschottung und auch kulturelle Abschottung, politische Abschottung. Insofern sind das kontraproduktive Schritte, die Präsident Trump dort unternommen hat, durch diese einseitige Parteinahme für Saudi-Arabien, wobei er ja auch gleichzeitig vergisst, dass Saudi-Arabien ja nicht nur ein sogenannter Stabilitätsanker des Westens in der Nahostregion ist, sondern eben auch ein Exporteur von dschihadistischen und salafistischen militanten Ideologien, die wie zum Beispiel in Syrien ja auch die Region unsicher machen.
Trump hat ja die muslimischen Staaten aufgefordert in seiner Rede in Riad, ihr müsst die Extremisten selbst aus euren Ländern vertreiben. Damit hat er natürlich auch die Saudis gemeint. Glauben Sie, dass die das verstanden haben?
Ja, da habe ich Zweifel. Also ich glaube, dass die Saudis durch die Waffenverkäufe, die sie jetzt unterschrieben haben von Seiten Amerikas, glauben, dass die Amerikaner nicht nur Waffen liefern, sondern die auch in ihren Waffengängen, die sie zurzeit betreiben, zum Beispiel im Jemen, auch massiv und aktiv unterstützen. Inwieweit Trump jetzt in diese Falle geht, inwieweit er jetzt dieses Begehren der Saudis dann auch aufnimmt und umsetzt, das lässt sich im Augenblick schwer abschätzen. Aber ich glaube, dass die Saudis eine einseitige Politik betreiben, die auch nicht auf Stabilität gerichtet ist in der Region.
Aber wir springen ja jetzt immer zwischen den beiden Ländern hin und her. Tatsache ist ja auch, der Iran unterstützt, wie Saudi-Arabien und andere Golfstaaten, militante Gruppen in Syrien, im Jemen, im Libanon. Andererseits handelt der Iran sehr realpolitisch, zum Beispiel mit der Unterschrift unter das Atomabkommen, das die nuklearen Ambitionen des Landes in gewisser Weise einhegt. Ist das nicht ein Widerspruch, Arrangement mit dem Westen bei gleichzeitigem Versuch, mehr Einfluss und mehr Terrain zu gewinnen?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein eklatanter Widerspruch, der eben auch die duale Staatsstruktur des Irans widerspiegelt. Der Iran ist eine islamische Republik, das heißt, wir haben dort theokratische Elemente, die 1979 die Oberhand gewonnen haben nach der Revolution. Gleichzeitig haben wir eben auch republikanisch-demokratische Elemente im Staatsaufbau in der Verfassung. Und all das spiegelt sich wieder auch in der sehr gespaltenen Machtstruktur und den Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Elitefraktionen im Iran. Es gibt dort Gruppen, die beständig darauf hinarbeiten, die iranische Revolution, so wie sie 1979 von Khomeini ins Leben gerufen wurde, zu exportieren in die Nachbarländer, egal um welchen Preis, das heißt Unterstützung von schiitischen militanten Gruppierungen, die Iran treu sind. Andererseits gibt es eben aber auch republikanisch-demokratische Elemente, wie der jetzige moderate Präsident Rouhani, die versuchen, das nationale Staatsinteresse Vorrang zu geben und deswegen bemüht sind, Konfrontationen mit dem Ausland, mit dem regionalen Umfeld und mit den Amerikanern möglichst zu unterlassen oder einzuhegen. Und Sie sehen, Iran ist voller Widersprüche. Es gibt diese beiden widerstreitenden Machtfraktionen in der iranischen Machtelite und das führt dazu, dass die Iraner keine Außenpolitik aus einem Guss betreiben.
Erläuterung des Islamwissenschaftlers und Buchautors Wilfried Buchter. Besten Dank. Und wir schauen auch jetzt wieder kurz bei Inspektor Nasir vorbei, dem Ermittler in der saudischen Stadt Mekka. Er muss nämlich aufklären, was es mit der nackten Toten auf sich hat, die in einer Gasse gefunden wird. Das weckt bei ihm Erinnerungen an einen Totschlag in der eigenen Familie, an seiner Schwester Fatima. Der Täter ist sein Vater gewesen, der versucht, das zu vertuschen.
Der Finger seines Vaters erhebt sich drohend. Eure Schwester ist an einem Asthmaanfall gestorben. Der Arzt, der den Totenschein ausstellte, war ein Verwandter. Er schaute betreten zu Boden, voller Mitgefühl mit dem Vater. Er kannte die Geschichte. Der Vater, der den von Fatima geliebten Nachbarsjungen ablehnte. Der Cousin, dem sie versprochen war und der sich von ihr lossagte, als er von dem Nachbarsjungen hörte. Das Mädchen mit dem großen, fröhlichen Herzen, das von seiner Verzweiflung, dem Wahnsinn nah, nackt auf die Straße hinausgetrieben wurde. Alle Nachbarn hielten sich strikt an die Rituale einer Ehrenmordbestattung. Sie kamen und stimmten mit Vater und Mutter die Totenklage an. Sie erzählten sich Geschichten von unzähligen Todesfällen durch Asthma oder durch einen Insektenstich. Am Ende war der Tod so harmlos wie ein verpasster Atemzug geworden. Gleichzeitig trafen mitleidige Blicke, Trauerfeierblicke, die jüngeren Schwestern. Die Schande der Verstorbenen war auch für sie das Ende ihres guten Rufs, ihrer Möglichkeit, je heiraten, je normal leben zu können. Nur Tante Atra schwor, den Fuß nie mehr über die Schwelle ihres Bruders zu setzen. Sie ging zum Polizeiposten, um den Vorfall mit der Kaffeekanne anzuzeigen, erntete dort aber nur mitleidiges Lächeln. Sie begriff, dass sie eher einen Guinness-Rekord brechen, als diese Köpfe aufbrechen konnte, die mit jener unerbittlichen Ehre gepanzert waren.
Das Halsband der Tauben. So heißt dieser Roman der saudischen Schriftstellerin Raja Alem. Sie hören H2 der Tag. Rüstungsdealer Trump, ein Präsident auf Mission. In Kürze fliegt er zum NATO-Gipfel nach Brüssel. Dort wird der Empfang allerdings weit weniger pompös sein als auf Trumps bisherigen Stationen. Kai Küstner berichtet.
Als Donald Trump einst Brüssel als Höllenloch bezeichnete, war das gemünzt auf Brüssel als Hauptstadt Belgiens, weniger auf die EU. Doch auch was die Europäische Union betraf, so ließ der US-Präsident bis vor kurzem kaum eine Chance aus, diese schlecht zu reden. Er pries die Brexit-Entscheidung der Briten und beschrieb den Kontinent kurz vor Amtsantritt als von Deutschland dominiert und kurz vor dem Kollaps stehend. Wir haben es hier mit dem ersten US-Präsidenten überhaupt zu tun, der nicht nur wenig angetan ist vom europäischen Projekt, sondern offen dagegen ist. Sagt Thomas Walaschek, Direktor der Denkfabrik Carnegie Europe. Aus dessen Sicht schwebt das Treffen Trumps mit den EU-Spitzen in noch größerer Gefahr schiefzugehen als der NATO-Gipfel. Wie unberechenbar der Mann im Weißen Haus ist, hat er hinlänglich unter Beweis gestellt. Ende Februar pries Trump die EU auf einmal als wundervoll. Er befürworte sie absolut. Die Europäer hatten daraus schon früh die Lehre gezogen, dass sie die Herausforderung Trump, genau wie all die anderen, nur meistern können, wenn sie es schaffen, irgendwie zusammenzuhalten. Beweis dafür, dass wir hier einig sind, war die Tatsache, dass einige meiner Kollegen einen neuen Spitznamen für mich erfanden und mich als ihren Donald bezeichneten, in Abgrenzung zum US-Präsidenten. Plauderte unlängst nach dem Sondergipfel auf Malta EU-Ratspräsident Donald Tusk aus, der mit dem US-Präsidenten in der Tat den Vornamen gemeinsam hat. Am Donnerstag also wird nun der eine Donald den anderen treffen. Der EU-Donald, den US-Donald. Erstmalig. Ein paar Stunden später dann werden weitere Premieren gefeiert im NATO-Hauptquartier. Es wird das erste Treffen sein, bei dem der neue US-Präsident und der neue französische Präsident allen anderen NATO-Alliierten begegnen. Erklärt erklärt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Als der vor gut einem Monat Washington besuchte, tat ihm Trump den Gefallen zu erklären, dass er die Militärallianz nun doch nicht mehr für obsolet, also überholt halte. Und damit der mächtigste Verbündete seine Meinung nicht wieder ändert, wird die NATO versuchen, ihm Wünsche zu erfüllen. Einer davon lautet, dass das Bündnis mehr tun möge im Kampf gegen die Terrormilizen vom sogenannten Islamischen Staat. Noch ist die NATO nämlich formal nicht Mitglied der internationalen Anti-IS-Koalition. Doch auch wenn gerade Berlin und Paris bis zuletzt dagegen Vorbehalte hatten, gut möglich, dass die Allianz dieser offiziell beitritt. Das wird jetzt diskutiert. Es geht dabei nicht darum, dass die NATO an Kampfhandlungen teilnimmt, das wurde auch gar nicht gefordert. Betont zwar Generalsekretär Stoltenberg. Ein Signal in Richtung Trump wäre es aber natürlich doch, sollte das Bündnis in der Krisenregion bald offiziell Flagge zeigen. Zum anderen werden Trumps NATO-Partner geloben, wie gefordert, ihre Militärbudgets zu erhöhen. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag, wie das ARD-Europa-Studio Brüssel aus Bündniskreisen erfuhr, dass jeder Mitgliedstaat einmal pro Jahr ein Papier, eine Art Plan ins Hauptquartier schickt, aus dem hervorgeht, wie es um die nationalen Verteidigungshaushalte bestellt ist. Wofür man das Geld auszugeben gedenkt, aber drittens auch, was man zu NATO-Missionen beisteuern will. Es dürfte also mit dem Geschäftsmann Trump auf ein Tauschgeschäft hinauslaufen. Die Alliierten machen ihm bestimmte Zusagen, der bekennt sich als Gegenleistung zu ihnen und verspricht, sie nicht im Stich zu lassen. Sowohl auf EU- als auch auf NATO-Seite muss man allerdings darauf hoffen, dass jedes warme Wort länger nachhallt als nur bis zum nächsten Tweet.
Es ist bei der NATO nicht vergessen, dass Donald Trump das Verteidigungsbündnis noch im Wahlkampf als obsolet bezeichnet hat. Das wurde dann zwar von seinem Außen- und Verteidigungsminister zurückgeholt, aber steht die Allianz damit wieder ganz fest zusammen? Professor Stefan Bierling, Sie lehren internationale Politik an der Uni in Regensburg. Die Zweifel an Trumps Berechenbarkeit sind ja nicht gewichen. Welches Signal muss also von diesem NATO-Gipfeltreffen ausgehen, damit das wieder Vertrauen ausstrahlt?
Ob man schnell Vertrauen wiederherstellen kann mit Trump, ist die eine Frage. Was wichtiger ist, glaube ich, ist, dass beide Seiten einsehen, dass die NATO in ihrem jeweiligen Interesse ist. Die Amerikaner brauchen die NATO-Verbündeten vor allem zur politischen Abdeckung bestimmter Interventionen. Die NATO, also die europäische NATO, braucht die USA, weil sie selber weder die Waffen noch die Logistik haben, um internationale Einsätze erfolgreich zu gestalten.
Rechnen Sie damit, dass Trump in Brüssel beim NATO-Gipfel fordert, engagiert euch noch mehr im Kampf gegen den IS? Der IS ist ja sein erklärter großer Feind, unserer übrigens auch. Das kann man ja schlecht abweisen.
Das wird man auch wahrscheinlich nicht abweisen werden. Das Problem ist, die NATO ist ein Bündnis aus souveränen Staaten und viele dieser souveränen Staaten, denken Sie an Deutschland, denken Sie an Großbritannien, denken Sie an die USA selbst, sind ja im Kampf gegen den IS vor Ort. Das Problem ist, dass die NATO selbst im Grunde kaum eigene Kapazitäten hat, bis auf die berühmten Airbags-Flugzeuge, die Aufklärungsflugzeuge. Die könnten etwas helfen, aber ansonsten wäre es vor allem eine politische Rückenstützung für Trump, wenn sich die NATO diesen Wünschen nicht verweigern würde.
Sie sagten gerade, die NATO hat an Hardware nicht viel auf der Platte, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, von den Airbags-Maschinen abgesehen. Da kann doch niemand Trump widersprechen, wenn er fordert, also ihr müsst schon mehr Geld für Verteidigung ausgeben.
Ja, und da bewegt sich Trump auch durchaus in einer Linie mit der Vorgängeradministration unter Obama und selbst mit George Bush. Mhm. Die Wortwahl ist eine ganz andere unter Trump. Sie als obsolet zu bezeichnen, die NATO, das hat man noch nie gehört aus Washington. Auch dann schnell wieder Rückzieher zu machen, das ist alles sehr inkonsistent. Aber die Fluchtlinie, dass die Europäer systematisch seit 6-7 Jahren von den Amerikanern aufgefordert werden, nicht nur Trittbrettfahrer zu sein bei der militärischen Hardware, sondern auch mehr zu investieren, das kann man so leicht nicht von der Hand weisen, gerade die Deutschen nicht.
Ein anderes Thema ist, das hängt aber alles miteinander zusammen, wie hält es die NATO mit Russland? Wie hält es Trump überhaupt selber mit Russland? Sehen Sie da schon ein Konzept von der Truppenverstärkung im Baltikum, die gerade geschieht und schon geschehen ist, mal abgesehen? Ist das bereits ein Konzept?
Ich glaube, Trump hat gegenüber Russland kein Konzept, wie er in den meisten politischen Bereichen keinerlei Konzept hat. Er ist in vielen Dingen, und das haben wir in den letzten 3 Monaten gesehen, ignorant und inkompetent. Nun gibt es natürlich auch eine Bürokratie und dort laufen viele Problemlagen weiter, wie sie sich unter Obama entwickelt haben, etwa die Stationierung von NATO-Truppen vorübergehenderweise in den baltischen Staaten. Das ist weiter auf gutem Weg und hier, glaube ich, hat Trump insgesamt dazugelernt. Hier wird er den gemeinsamen westlichen Kurs der Eindämmung Russlands durchaus weiterverfolgen, denn vor allem die baltischen Staaten und die Polen fühlen sich nach wie vor durch die russische Aggressionspolitik überaus bedroht.
Versteht man das im NATO-Bündnis?
Man versteckt es etwas, aber das wird schon deutlich. Es sind deutsche Truppen im Moment im Baltikum, rotierend, um eben diesen Vertrag, den wir mit Russland haben, nicht zu brechen, obwohl ihn Russland dauernd bricht. Das wollen wir weiterführen. Andere NATO-Staaten sind da natürlich nicht so interessiert. Denken Sie an die Italiener, denken Sie an Ungarn. Die würden am liebsten Deals mit den Russen eingehen. Aber hier hat die Zusammenarbeit gerade zwischen Großbritannien, Frankreich, den USA unter Obama und Deutschland den Wagen auf das richtige Gleis gesetzt.
Vor dem Gipfel sieht man, ein rundum freundschaftliches Bündnis ist die NATO derzeit nicht. Deutschland und die Türkei über Kreuz. Und es gibt Überlegungen, die deutschen Truppen aus dem türkischen Incirlik zu verlegen. Ist Trump da der Mann zu vermitteln?
Die Amerikaner haben natürlich kein Interesse, dass die Türkei sich noch mehr Russland zuwendet. Erdogan spielt ein infames innenpolitisches Spiel, indem er immer wieder die deutschen Soldaten und vor allem die Parlamentsbesuche in Incirlik, und das deutsche Heer ist ein Parlamentsheer, als Geisel nimmt, um auf deutsche Innenpolitik einzuwirken und seine eigene Gefolgschaft in Deutschland, aber auch in der Türkei hochzupushen. Das heißt, hier wäre etwas Entspannung sehr wichtig. Die Türkei, so wenig jemand Erdogan leiden mag, ist ein strategisch überaus wichtiger Partner. Zweitgrößte Armee in der NATO, eine zentrale Lage zur Befriedung des Nahen Ostens, zur Bekämpfung des IS, vielleicht sogar zur Reduzierung der Gewalt im syrischen Bürgerkrieg. Das heißt, wir müssen trotz dieses ganzen Geplusteres, das unmöglich ist von Erdogan, trotzdem versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das sehen die Amerikaner, das sieht auch Merkel. Manchmal muss man einfach hier hoffen, dass irgendwo noch Rationalität einsetzt. Denn Erdogan erkennt, was im Letzten für ein schwacher Partner Putin in der Weltpolitik wäre.
Erläuterung von Stefan Bierling vom Regensburger Lehrstuhl für internationale Politik. Besten Dank. Und was macht Nasir, der ermittelnde Inspektor im saudischen Mekka? Er will wissen, wer die junge Frau getötet hat, die nackt auf der Straße liegt und die ihn so sehr an die eigene Vergangenheit erinnert.
All das liegt 4 Jahrzehnte zurück. Eine Tragödie, die mit dem Tod seines Vaters ihren Schlusspunkt fand, der nicht etwa aus Gram über seine Tochter, sondern aus Trauer über seine verlorene Ehre gestorben war. Nasir war vaterlos aufgewachsen, wie gelähmt durch eine schreckliche Schmach. So lief er bei der erstbesten Gelegenheit davon, nach Mekka, um dem Blutgeruch zu entkommen, der an ihrem Haus haftete. Als ihm nun der Fall mit der Leiche aus der Vielkopfgasse zugefallen war, spürte er den unbezwingbaren Drang herauszufinden, wer diese Leiche war und wem die Hand gehörte, die sie auf die Straße geworfen hatte. Mit fieberhaftem Eifer machte er sich daran, den Fall zu untersuchen.
Das Halsband der Tauben, so heißt dieser Roman der saudischen Schriftstellerin Raja Alem, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis 2014. Sie hören HR2 der Tag. Wir begleiten den amerikanischen Präsidenten auf seiner ersten Auslandsreise, die ihn von Riad über Tel Aviv, Rom, Brüssel und Taormina führt. Und während er noch in Europa ist, schauen wir uns am Ziel seiner Reise schon mal vorläufig um in Washington. Dorthin muss er am 28. Mai nämlich zurück. Und was ihn da erwartet, das weiß unser Korrespondent Rolf Bühlmann jetzt schon.
Eine Auslandsreise kann für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten eine willkommene Abwechslung sein. Sie kann helfen, den Druck aus dem Kessel zu nehmen, wenn die Diskussion über innenpolitische Probleme zu heiß läuft. Doch damit kann Donald Trump nicht rechnen. Ihn werden bei seiner Rückkehr dieselben Probleme begrüßen, die ihn schon bei seiner Abreise geplagt haben. Es geht um die Verbindungen seines Teams zu Russland und um die umstrittene Entlassung von FBI-Direktor Comey. Da gibt es einiges zu besprechen, sagt die demokratische Senatorin Dianne Feinstein.
Das, was der Präsident mir gesagt hat, als er anrief, um mir mitzuteilen, dass er Comey entlässt, war eben nicht der echte Grund, wie sich herausstellte. Deshalb musste ich dem Präsidenten wirklich sagen, denken Sie gut darüber nach, was Sie sagen. Denn wir müssen uns bei unserem Präsidenten darauf verlassen können, dass er die Wahrheit sagt.
Und so wird ganz Washington sehr genau hinhören, wenn James Comey öffentlich vor dem Senat aussagen wird, wozu er sich ja jetzt bereit erklärt hat. Das könnte schwierig werden für Trump. Comey hat ja offensichtlich das Gefühl gehabt, der Präsident habe ihn beeinflussen wollen, zum Beispiel dazu, die Ermittlungen gegen den ehemaligen Sicherheitsberater Flynn fallen zu lassen.
Wenn irgendein Präsident, ganz egal welcher, versucht, eine Ermittlung zu erschweren, indem er das FBI beeinflusst, dann wäre das problematisch. Nein, nicht nur problematisch, sondern möglicherweise eine Behinderung der Justiz,
sagt der republikanische Senator Marco Rubio. Und dann sind da ja noch Meldungen, Trump habe Comey bei einem Treffen mit russischen Diplomaten als durchgeknallt bezeichnet und erklärt, dass nach der Entlassung des FBI-Chefs der Druck auf ihn geringer werde. Senator John McCain, ein Republikaner, aber kein Freund des Präsidenten, sagt dazu:
I'm almost speechless because I don't know why someone would say something like that.
Er sei beinahe sprachlos. Er wisse einfach nicht, wieso der Präsident so etwas sagen würde. Während all diese Skandale und Affären die Regierung weiter verfolgen, kämpft sie weiterhin um echte gesetzgeberische Erfolge. Der Haushalt ist noch nicht verabschiedet, die Abschaffung von Obamacare muss noch durch den Senat, der Einreisestopp liegt weiter vor Gericht, die Mauer an der Grenze zu Mexiko wird noch immer nicht gebaut und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Nachrichten über Meinungsverschiedenheiten und Zerwürfnisse aus dem Weißen Haus an die Öffentlichkeit gelangen. Rick Santorum, ehemals Senator und wie Marco Rubio, einer der parteiinternen Gegner Donald Trump, beim Vorwahlkampf der Republikaner, warnt daher:
Im Gegensatz zu den Demokraten, die nie mit ihrem Präsidenten brechen würden, werden die Republikaner das irgendwann tun. Und deshalb sage ich Präsident Trump, lange kann das nicht mehr so weitergehen.
Wie also kann Donald Trump mit seiner ersten Auslandsreise zu Hause punkten? Sind es die Bilder an der Klagemauer, die religiösen Amerikanern das Herz erwärmen wird, oder die schicken Klamotten seiner Frau? Bastian Hermisson, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Was glauben Sie?
Er hat auf jeden Fall einige schöne Bilder produziert und es auch geschafft, sein großes Thema, die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, international zu inszenieren. Aber das wird ihm nur so weit helfen, denn er kommt ja zurück in ein Washington, das weiterhin täglich neue Skandale hervorbringt. Und dann stehen ganz schnell die Russland-Ermittlungen gegen ihn doch wieder im Vordergrund.
Wenn Trump heimkommt, hat er ja einen Sonderermittler im Nacken. Da geht es um seine und seiner Leute Kontakte mit Russland. Sie sagten es gerade, es geht im Kern um Behinderung der Justiz. Wie gefährlich ist das für Präsident Trump?
Solch ein Sonderermittler ist in der Tat ein sehr scharfes Schwert der Justiz. Der wird jetzt monatelang, eventuell auch weit über ein Jahr hinweg, unabhängig ermitteln und zwar in alle möglichen Richtungen. Es ist unabsehbar, was da letztlich bei rauskommt. Als Sonderermittler bei Bill Clinton ermittelt hat, hat das ewig gedauert und am Ende landete man bei Monica Lewinsky, was man zunächst gar nicht dachte. Das ist also ein Verfahren, was nicht nur großes Potenzial hat, Trump zu schädigen von den Ergebnissen her, sondern das Weiße Haus jetzt vermutlich auch monatelang lähmen wird, was ihre innenpolitischen Projekte angeht.
Wie groß schätzen Sie eigentlich die Neigung seiner republikanischen Parteikollegen ein, sich von Trump abzuseilen? Was spüren Sie da in Washington?
Im Moment hält der größte Teil der republikanischen Wählerinnen und Wähler noch zu Trump. Und das hat die Folge, dass auch die Abgeordneten im Parlament im Moment überwiegend noch auf seiner Seite sind. Da herrscht so das Gefühl vor, wir haben Trump gewählt, damit er gegen dieses korrupte Washington vorgeht und jetzt schlägt dieses korrupte Washington zurück. Das heißt, im Moment sind viele Wähler noch auf seiner Seite und damit auch die Republikaner. Aber die Frage ist, wie lange diese Stimmung anhält, wenn er es nicht schafft, im nächsten halben Jahr zentrale innenpolitische Projekte durchzusetzen. Denn seine Wähler wollen natürlich auch Ergebnisse sehen. Ja, er hat große Infrastrukturprojekte angekündigt, er hat eine Steuerreform angekündigt. Und wenn er da nicht liefern kann, weil er nur noch in Skandalen hängt, dann kann es auch sein, dass seine Wähler irgendwann sich von ihm abwenden.
Aber erbost das nicht auch die republikanische Partei, wie sehr er Einzelnen vor den Koffer fährt, wie sehr er auch Mitarbeiter im Weißen Haus gefährdet. Die müssen sich jetzt ja aus ihrer eigenen Tasche Anwälte nehmen, um sich auf Anhörungen vorzubereiten. Das ist ja schon ziemlich irre.
Das ist richtig. Fast jeder Mitarbeiter im Weißen Haus muss damit rechnen, in dieses Verfahren reingezogen zu werden, befragt zu werden. Einschließlich strafrechtlicher Konsequenzen sollten sie dort Falschaussagen machen oder Unterlagen nicht zur Verfügung stellen oder dergleichen. Das heißt, er kann sich da nicht darauf verlassen, dass ihm alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Rücken stärken, sondern irgendwann schaut jeder, dass er seine eigene Haut rettet. Und deswegen ist es für ihn letztlich auch persönlich durchaus gefährlich.
Wir reden hier immer über die Republikaner, aber was ist eigentlich mit den Demokraten? Haben die sich seit ihrer Wahlniederlage gefangen? Sind da schon neue Führungsfiguren in Sicht, die den Republikanern politisch Feuer geben könnten, die eine Alternative darstellen?
Die Demokraten haben den Schockzustand seit der Wahl noch immer nicht zu 100% überwunden und haben sich vor allem noch immer nicht erfolgreich personell und strategisch neu aufgestellt. Die sind zerstritten in der Frage, sollen sie jetzt eine radikale, linkere Alternative zu Trump bilden oder sollen sie eher eine Partei der Mitte wieder sein und die Mitte der Gesellschaft ansprechen? Hillary Clinton taucht immer wieder in Interviews auf hinter den Kulissen und auch das ist nicht hilfreich, um jetzt eine wirkliche personelle Neubesetzung und Neuanfang zu machen. Das heißt, an der Stelle gibt es für die Demokraten noch viel Arbeit, wenn sie die Wahlen 2018, die nächsten Kongresswahlen, für sich entscheiden wollen.
Aber es gibt ja noch eine dritte Kraft, die Zivilbevölkerung. Und aus der lässt der Druck auf Trump ja nicht nach. Also es haben Frauenrechtlerinnen und Wissenschaftler gegen Trump demonstriert. Vor kurzem gab es Proteste gegen seine anhaltende Weigerung, eine Steuererklärung zu veröffentlichen. Aber es scheint ja so, Trump ist da dickhäutig. Demonstrationen gegen ihn scheinen ihm, so sieht es jedenfalls hier auf dieser Seite des Atlantik aus, ja Energie einzuhauchen und seinen Anhängern zumindest Trotz. Ist das nicht ein Dilemma für Trump-Gegner?
Ja, aber das ist die andere Seite. Die Zivilgesellschaft mobilisiert natürlich die Trump-Gegner und hat damit auch politische Effekte. Das heißt nicht, dass die Trump-Anhänger von ihrer Sache überzeugen, aber sie schaffen es und die Zivilgesellschaft ist wirklich enorm gut organisiert, schon seit der Amtsanführung von Donald Trump. Sie schaffen es, Druck auf demokratische Abgeordnete zum einen zu machen, nicht nachzulassen in der Opposition von zentralen Gesetzesvorhaben von Trump und auch auf republikanische Abgeordnete. Wenn republikanische Abgeordnete in ihren Wahlkreis gehen, sind sie jetzt ständig konfrontiert mit gut organisierten Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, die sie herausfordern und zwingen, klar Stellung zu beziehen zu Fragen von Gesundheitsreform, zu innenpolitischen Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger betreffen. Das heißt, es hat durchaus einen Effekt, auch wenn es die Trump-Wähler natürlich nicht unbedingt überzeugt.
Gibt es aus Ihrer Sicht ein Ereignis, wo überhaupt die Stimmung in den USA kippen könnte gegen Trump?
Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn im Rahmen dieser Ermittlungen tatsächlich hieb- und stichfeste Beweise vorgelegt werden, dass Trump selbst ein schwerwiegendes Fehlverhalten begangen hat und das noch in Kooperation mit einer gegnerischen Macht wie Russland zur Beeinflussung der Wahlen. Das könnte ein Kippmoment sein. Die andere Möglichkeit ist, dass innenpolitische Vorhaben der Republikaner ihnen letztlich politisch doch schwerwiegend schaden. Die Gesundheitsreform ist an erster Stelle zu nennen. Das, was die Republikaner und Trump jetzt planen, wird vermutlich Millionen von Amerikanern ihre Gesundheitsversorgung kosten oder sie zumindest deutlich verteuern. Das spüren dann doch die normalen Bürgerinnen und Bürger und viele von den Wählerinnen und Wählern, die Trump gewählt haben, und könnte die Achillesferse der Republikaner letztlich sein.
Bastian Hermisson, besten Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Und das war der Tag über den Waffendealer Trump auf Mission. Morgen ist er beim Papst. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.